Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Flow Days Podcasts aus dem agilen Universum. Interviews und Expertengespräche direkt und einfach verständlich für den maximalen Praxisbezug und die direkte Umsetzung. Viel Spaß!
So, hallo, welcome back und herzlich willkommen bei der dritten Folge unserer Podcast-Reihe zum Thema psychologische Sicherheit. In unseren ersten beiden Folgen haben wir darüber diskutiert, was psychologische Sicherheit eigentlich ist, warum die wichtig ist und was passiert, wenn diese nicht vorhanden ist. Ich bin Vanessa von Flow Days und gemeinsam möchte ich heute wieder mit Christoph, Philipp, Mirko und Frank in der dritten Folge diskutieren, wie man eigentlich daran arbeiten kann, psychologische Sicherheit herzustellen und euch auch ganz konkrete Tools und Ideen an die Hand zu geben, damit selber starten zu können. So, für all die, die die letzten zwei Folgen verpasst haben, kann jemand von euch den Inhalt kurz zusammenfassen?
Ja, gerne. In der ersten Folge haben wir mal darüber gesprochen, was ist eigentlich psychologische Sicherheit? Wie definieren wir das? Wir haben verschiedene Definitionen gehört und die auch gegenseitig etwas ergänzt. Dann haben wir ein Modell von Timothy Clark mal angeschaut mit diesen vier Stufen zur psychologischen Sicherheit und gesagt, okay, psychologische Sicherheit muss da sein, damit eben Innovation und Kreativität entstehen kann. Das heißt, es ist die Grundlage. Wir haben auch in der zweiten Folge dann gehört, wo wir gesagt haben, was passiert, wenn das nicht vorhanden ist, die psychologische Sicherheit. Christoph hat dann verwiesen auf diese Google-Aristotele-Projekt und Studie, wo wir mal die Absenz von psychologischer Sicherheit durchgegangen sind und gesehen haben, dass es kommerziell aus Business-Sicht, aber auch aus menschlicher Sicht eigentlich nicht schön ist, wenn das wegfällt, denn da werden einige Probleme nicht gemeldet oder Chancen ausgelassen, was dann doch massiven Impact hat auf Business-Agilität und auf das Business als Gesamtes. Habe ich das schön zusammengefasst, so Vanessa, aus deiner Sicht?
Perfekt, vielen Dank. Mich würde mal interessieren, ob man denn psychologische Sicherheit wie messen könnte oder wie kann ich denn wirklich vielleicht feststellen, wo ich da in meinem Team oder meiner Organisation gerade damit stehe?
Also ich finde, das kann man auf verschiedenen Flughöhen tun, sage ich mal. Also man kann das sicherlich irgendwie grundsystematisch tun. Ich finde, man kann das aber auch eher hemdsärmlich tun. Also wenn ich Scrum Master in einem Team bin, dann kann ich auch eine Retrospektive gestalten zu diesem Thema und kann einfach auch ein paar Leitfragen mir überlegen, die dieses Thema so ein bisschen einkreisen und kann das mit dem Team zusammen erörtern. Wie die das denn sehen und was wir daraus ableiten. Also zum Beispiel die Frage, wie sehr traue ich mich denn offen über Fehler zu sprechen im Teamkontext? Wie gerne bringe ich unfertige Ideen und Vorschläge ein? Wie viel Vertrauen genieße ich von meinen Führungspersonen? Wie viel wird mir zugetraut? Kann ich mich blind, habe ich das Gefühl, ich kann mich auf die Zusagen meiner Kolleginnen blind verlassen. Also all das wären so Fragen, die man stellen kann, die Indikationen geben, wie viel psychologische Sicherheit habe ich im Team. Da kann man jetzt mit so einem Teamradar arbeiten und könnte das sogar anonym im Team auswerten, um mal so einen Eindruck zu kriegen und dann so ein paar Themen vielleicht an die Oberfläche zu bringen, die man dann einfach bearbeiten kann.
Ich finde, das ist ein gutes Stichwort gebracht vorher, Christoph, nämlich die Rolle des Scrum Masters oder der Scrum Masterin. Für mich ist eine ganz entscheidende Rolle in diesem Kontext. Also auf der einen Seite, um überhaupt einmal das Thema psychologische Sicherheit in einem Team bekannt zu machen. Oft ist das ja gar nicht so präsent. Also es hilft schon mal, dass man sich dessen überhaupt bewusst ist. Genauso wie man sich auch, wie es hilft, dass man sich bewusst ist, dass es kulturelle Unterschiede gibt, wenn Menschen aus verschiedenen Regionen dieser Welt kommen. Also einfach das Thema überhaupt mal so bewusst zu machen und dann nachher auch sicherzustellen durch geschicktes Fragen, Anregen und immer wieder auch Einbezug der Menschen, das im Team, also dass nicht nur diejenigen sprechen, die sonst immer sprechen, sondern wirklich auch alle dann sich an einer Diskussion beteiligen und über solche Mechanismen dann diese Themen zu diskutieren, wie du es gesagt hast. Also wenn da mal was auf dem Tisch liegt, oder ja, wie gehen wir damit um, wie verbessern wir das, was nehmen wir uns als Team vor? Für mich absolut entscheidend. Also da hat es auch die Rolle von einer Scrum Master, einen super entscheidenden Beitrag, dass sich dann auch die psychologische Sicherheit im Team entsprechend dann verstärkt.
Schön, Frank, weil das Scrum Master finde ich einen guten Ansatz. Ob das ein Scrum Master ist, ein Lean-Vorgesetzter, ist ja völlig egal. Im Scrum Master bietet sich einfach super an, weil er oder sie typischerweise eine Retrospektive leitet und jede Woche oder alle zwei Wochen, entsprechend je nachdem, wie das Team aufgebaut ist, auch so einen Zeitslot hat, um mit dem Team genau an solchen Themen zu arbeiten. Was ich immer wieder mal tue mit Teams, sind die intrinsischen Motivationsfaktoren. Das heißt, unter dem Motto, wir lernen uns mal kennen. Also was triggert eigentlich andere Leute? Was ist anderen Leuten wichtig? Wie wichtig ist zum Beispiel Christoph der Status so, oder? Und dann, genau, er sagt, das ist extrem wichtig, oder, für ihn, was er wahrscheinlich ein bisschen ironisch meint. Aber dass wir mal verstehen, wie ticke ich eigentlich, was ist mir wichtig, was sind meine intrinsischen Motivationsfaktoren und dann ein bisschen bei den anderen Leuten zugucke oder sehe, was bei denen wichtig ist und mich entsprechend darauf einstelle, wenn ich mit ihnen, mit den anderen Leuten dann entsprechend spreche, sodass ich weiß, ein bisschen achtsamer bin im Umgang mit denen, dass ich sie nicht verletze, sodass sie eben weiterhin gute Ideen sich einbringen, ins Team einbringen, dass sie sich selbst einbringen und dass wir einen guten Arbeitsumgang haben, eine schöne Arbeitsatmosphäre, um möglichst kreativ und innovativ zu bleiben.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Was ich auch sehr gerne tue, ist Teams, die gerade am Anfang stehen oder vielleicht sogar neu zusammengestellt werden, dass die sich initial auch mal darüber unterhalten, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, was ist uns wichtig, eben das, was jetzt Philipp gesagt hat, auch die kulturellen Unterschiede ein bisschen kennenlernen voneinander, aber dann auch wirklich ganz konkret, also so ein Working Agreement, ein lebendiges Dokument, was dann auch wachsen kann und sich auch ändern kann über die Zeit, wo so gewisse Grundwerte festhalten und dann eigentlich sehe ich es dann, wenn wir über die Zeit arbeiten, ist es auch eine Möglichkeit, wieder auf das zu verweisen, wenn jetzt jemand in Anführungszeichen dagegen verstößt, das mal darauf hinzuweisen, hey, mir ist jetzt aufgefallen und so weiter. Und so entwickelt sich dann eigentlich auch diese psychologische Sicherheit. Von meinem Verständnis ist ja nicht per se schon da. Das ist ja ein Weg.
Genau in solchen Situationen, wenn dagegen verstoßen wird, dann auch den Mut zu haben und zu sagen, hey, liebes Team, können wir kurz unterbrechen und auf die Meta-Ebene gehen? Und was ist jetzt genau passiert? Und was heißt das? Und haben wir nicht gelernt, dass Christoph der Status so wichtig ist, um ein Beispiel zu bleiben, Christoph? Und haben wir jetzt nicht gerade gegen das verstoßen? Einfach diese Awareness auch zu haben im Moment selbst, finde ich schon sehr zentral.
Also ich finde, das mit den Grundregeln und dem Working Agreement ist für mich immer ein spannender Punkt. Und dieses darauf hinweisen, und ich finde, das kann aus ganz verschiedenen Perspektiven passieren. Das kann aus von Teammitgliedern selber passieren, die darauf hinweisen, hey, wir haben uns eigentlich diese Regel für die Zusammenarbeit gegeben, wir halten uns aber gerade nicht dran. Das kann aber auch aus Führungsrollen raus passieren. Also das kann ich als Scrum Masterin tun, das kann ich aber auch als Product Owner tun oder als Linienvorgesetzter und sagen, so wollen wir nicht miteinander arbeiten, so dürfen wir nicht miteinander umgehen, weil ne, dann funktioniert unsere Zusammenarbeit nicht. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Grundregeln erstens festlegen gemeinsam und dann einfach auch, wie ich sagen, hey, hatten wir uns anders vorgenommen, halten wir uns nicht dran.
Da möchte ich ergänzen, das muss man auch üben. Also das heißt, immer wieder machen. Das Zauberwort ist Feedback. Oder wie gebe ich Feedback? Feedback so, dass es aber wertstiftend ist. Wertstiftend für mich und für das Team. Und da erlebe ich oft, dass gewisse Grundregeln beim Feedback geben nicht eingehalten werden. Da bin ich voll bei Philipp. Wenn das passiert, das dann sofort im Team transparent machen, weil sonst ist der Schaden angerichtet. Und dann vielleicht das nochmal üben, wie gibt man Feedback? Es ist der Impact, den es auf mich hat. Und nur damit mache ich eine Einladung zum Team, dass nachher dann jemand das annehmen kann oder nicht, nämlich wenn er möchte oder nicht. solche Regeln zu haben. Und dann aber das regelmäßig zu tun und dieses Feedback möglich, sollte es ja, so wie Philipp gesagt hat, spontan kommen, in dem Moment, in dem es auftaucht, dass es direkt dann ein Feedback gibt dazu, so lernen wir alle am besten. Und das erhöht natürlich auch die psychologische Sicherheit. Wenn wir wissen, ist egal, was ich mache und wie ich es äußere, falls es nicht gepasst hat, okay, dann sagt es mir jemand, aber es ist nicht tragisch, weil es ist dann sofort in dem Moment und dann ist es wieder erledigt. Also dass wir in diesen Rhythmus kommen im Team, das finde ich fantastisch. Und ja, wenn das noch nicht da ist, dann muss man das mit vielen kleinen Feedback-Übungen machen. Kudos, zuerst mal eine Komplimentendusche oder was auch immer, einfach, dass man überhaupt mal in diesen Rhythmus kommt. Das wären so kleine Nuggets, die man einsetzen kann.
Ich möchte noch ein Beispiel dazu geben, und zwar jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb eines, einfach nur eines Team-Kontext. Also man stellt sich vor, man ist in einem Workshop, Design Thinking, was auch immer, mit echten Kunden, mit Menschen zusammen, die man so nicht kennt oder vielleicht nicht so eng zusammenarbeitet. Und da hat sich einerseits mal zum Start des Workshops so ein Verhaltenskodex, sage ich jetzt mal, tönt ein bisschen größer, als es ist, abzumachen. Und dann auch in kurzen Iterationen, also wenn jetzt dieser Workshop 4 Stunden dauert, 3, 4, 5 kurze Feedback, Peer-Feedback-Slots einzubauen, dann habe ich beobachtet, dass dann am Anfang ist das alles so ein bisschen so, ich getraue mich nicht so richtig, darf man das jetzt sagen? Und wenn dann Leute mit gutem Beispiel vorangehen, dann wird es plötzlich normal. Und dann die weiteren Feedback-Sessions sind dann sehr, sehr offen und transparent, eigentlich schon in einer sehr kurzen Zeit. Und das kann ich nur unterstreichen aus meiner Erfahrung, was du sagst, Frank, dass das Ganze zu üben, auch systematisch einzubauen, hilft definitiv.
Also mir ist noch ein Aspekt bei dem Thema, wie fördere ich denn psychologische Sicherheit, total wichtig. Das ist dieses Führungsthema. Ich finde, wann immer wir Personen in Führungsrolle sind, also sei es jetzt Scrum Master, Product Ownerin oder Linienvorgesetzte, hat unser Verhalten besonderen Impact auf die psychologische Sicherheit im Team. Und ich finde, das muss uns bewusst sein. Das heißt, was wir vorleben, hat einfach eine große Strahlkraft. Das heißt, wie gehen wir persönlich mit Fehlern um? Stelle ich mich vor meinem Team und sage, okay, das war wohl nichts, was ich da gemacht habe. Könnt ihr mir vielleicht helfen, das jetzt irgendwie gerade zu biegen? Oder versuche ich das irgendwie zu vertuschen und mache ich so Impression Management? Das hat einfach große Wirkung, weil ich praktisch mit einer Vorbildfunktion vorangehe. Das heißt, da finde ich das besonders wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und auch, wie gehe ich dann damit um, wenn Menschen in meinem Team über Fehler berichten? Also wenn der Philipp zum Beispiel sagt, er hatte gerade einen Fehler gemacht, weil er mir den Status hier unterjubeln wollte. Also wie gehe ich dann damit um? Gehe ich da offen mit um? Mache ich das zum Thema, über das wir offen sprechen? Oder ignoriere ich das, weil ich will keine Fehlerberichte und keine Problemberichte hören? Und das ist auch was psychologische Sicherheit total fördert. Und eben auch, wie gehe ich denn damit um? Wie sehr fördere ich Widerspruch im Team? Also so dieses unterschiedliche Meinungen an die Oberfläche bringen, alle Leute einladen zum Beitragen. All diese Dinge kann ich aus einer Führungsrolle tun, um das auch zu fördern.
Ja, ich sehe das immer ganz schön so in der Praxis mit den Startups, mit denen ich arbeite. Da ist ja dieses Testen was ganz Wichtiges, oder? Und Fehler machen, um daraus zu lernen. Und da spielt das Leadership auch eine sehr, sehr große Rolle, weil eigentlich weiß man eigentlich gar nicht, also keiner, was in dem Moment wirklich das Richtige ist. Das heißt, es wird sehr eine Kultur auch vorgelebt, auch von dem Leadership, oder wo es heißt, hey, wir probieren aus und wir testen, wir machen Fehler, wir kommunizieren die auch transparent, damit wir nämlich genau aus diesen Fehlern lernen können, weil wir müssen ja lernen, was wollen unsere Kunden, welche Preise wollen sie, wie muss das Produkt aussehen, etc. Das heißt, da wird eine sehr, sehr offene Fehlerkultur gepflegt und das merkt man dann auch in den Teams, oder? Die dann auch wirklich ganz stolz sagen, hey, heute haben wir gemerkt, das war es nicht, oder? Heute haben wir gemerkt, nein, das ist das Falsche, aber wir haben ja daraus gelernt. Und dann merkt man dann, dass sich wirklich eine Kultur etabliert, wo auch ausprobiert wird, wo die Leute auch den Mut haben und sagen, hey, wir machen es jetzt mal, wir gucken, was rauskommt und wir teilen, wenn wir falsch liegen, damit alle wissen, was eigentlich, wie wir weitergehen.
Ja, das setzt dann auch die psychologische Sicherheit voraus, dass man das tun kann. Und ich glaube, gerade im Startup-Umfeld kommt ja schon die Führungsperson und sagt, hey, wir haben keine Ahnung, was wir tun wollen und wie wir das tun wollen. Also ein sehr hoher Grad an Ungewissheit. Und das alleine fördert ja dann schon die verschiedenen Dinge. Also das heißt, ich weiß nicht, mein Vorgesetzter weiß nicht, also ich bin dabei, er möchte, dass ich dabei bin, dass wir gemeinsam lernen, dass wir gemeinsam solche Aha's teilen, die wir vielleicht haben, dass das, was ich contribute, auch empfangen wird und dass ich jederzeit den Status quo ändern oder hinterfragen darf. Das lädt ja gerade dazu ein, dass man sich so verlässlich zeigt. Und das wurde ja schon in der Folge zweimal so angesprochen. Wir haben ja auch gesagt, wir möchten mal lernen, wie geht denn das mit Messen? Und es gibt natürlich verschiedenste Umfragen, die man losschicken kann und dann mal sehen, wo bin ich, auf welcher Stufe, wie gut und mein Team und so. Vorgängig zu diesem kurzen Podcast haben wir uns ja auch unterhalten und haben gesagt, hey, mit kleinen Umfragen, so wie Chris das am Anfang gemacht hat, kann man ja auch sehr gut einsteigen und das Thema einfach mal auf den Tisch zu bringen und diese Awareness zu haben für das Thema. Ich glaube, das wäre ein perfekter Einstieg. Einfach mal zu schauen, ja, wir schreiben uns das auf die Fahne. Muss ja nicht gerade das ISO 45003 sein, dass man sich dann anheftet, aber kann. Also sogar ISO nimmt sich dem Thema an und hat hier so einen Leitfaden rausgegeben unter psychischer und physischer Sicherheit und sagt auch, das Thema sei extrem wichtig für alle Mitarbeiter. Und auch da kann man messen und schauen, ob man über Zeit besser wird. Also messen kann man auf unterschiedlichste Arten und Weisen und Stufen. Da muss man auch rausfinden, was für mein Team, meine Unternehmer genau das Richtige ist.
Ich möchte noch ein kleines Beispiel erwähnen, das mir vorhin in den Sinn gekommen ist, bei den Beiträgen von Christoph und Vanessa. Nicht nur im Startup-Umfeld ist das ja Umgang mit Unwissen ist etwas Wichtiges und sich dessen auch bewusst sein und das sich auch eingestehen. Und sehr wichtig, vor allem je höher angesiedelt Leadership-Rollen sind. Ich durfte ein sehr schönes Beispiel erleben vor ein paar Wochen in einem größeren Leadership-Kontext, also mehrere Dutzend Leadership-Personen in einem Raum. Und dann die Person, die eigentlich das alles zusammenfasst, also Business Sponsoring von dem ganzen Bereich, bei einer sehr wichtigen Diskussion ist vorhin schon gesagt, das entscheide ich nicht. Was das für eine Kraft gab in das Team rein, oder? Weil es war eine Riesendiskussion, es war links und rechts, alles. Ich sage, hey, das entscheide ich nicht, weil ihr wisst das viel besser als ich. Bitte kommt zu einem Entscheid. Also einfach dann im richtigen Moment mal zurückzustehen und diese Größe zu haben, dass ich auch einzugestehen, das fand ich großartig. Also solche Servant Leadership, ein solches Servant Leadership Verständnis, das würde ich mir noch an vielen Orten wünschen. Ich glaube, das würde uns sehr viel mehr Kraft geben, auch in den Großunternehmen.
Was ich fast ein bisschen schwierig finde, oder auch ein bisschen, wenn ich das Thema psychologische Sicherheit negiere oder einfach weglasse oder nicht auf den Tisch bringe, oftmals ist es halt zu spät, um überhaupt noch zu messen, weil dann große Fehler gemacht werden oder schon gemacht sind oder dann über Jahre hinweg einfach plötzlich der Erfolg ausbleibt oder nicht mehr kommt. Es gibt große Beispiele da von diesem Motor bei VW, der nicht entwickelt werden konnte. Der Druck war sehr hoch, dass man ihn entwickelt mit einem geringen Verbrauch. Und das gelang den Ingenieuren nicht. Und was haben sie gemacht? Sie haben also angefangen, ein bisschen zu bescheißen und die Software so geschrieben, dass man den Test bemerkt und dann entsprechend die Motorenleistung faked und runterschraubt, dass die Messwerte eingehalten werden können. Und dann ist es zu spät, oder? Also dann ist der Schaden draußen. Das heißt, möglichst früh messen und das Thema jetzt reinbringen, um auch mittelfristigen Erfolg zu sichern und nicht in irgendwelche Fallen zu tappen.
Und wenn ich dann damit anfangen wollen würde, hatten wir ja heute schon drüber gesprochen, über Timothy Clark, der dieses Buch Four Stages of Psychological Safety geschrieben hat. Wir haben auch schon von dem Buch Die angstfreie Organisation gehört von Amy Edmondson. Und ich glaube, wenn es darum geht, wie Startups arbeiten, gibt es viel Literatur im Bereich Lean Startup. Habt ihr noch was, wo man mal reinschauen könnte an Literatur oder gute Blogbeiträge oder so, wo man sagt, hey, damit könnte man mal starten, um einfach noch ein bisschen mehr Info zu dem Thema zu bekommen?
Das gibt natürlich. Christoph, bitte.
Ich finde, das sind gute Beispiele zum Starten. Gerade auch also eben von Amy Edmondson gibt es einen kurzen TED-Talk, der eigentlich schon sehr schön dieses Thema plakativ macht, in 12 Minuten. Worum geht es da eigentlich? Ne, das kann man sehr schön als Starter nehmen. Und wenn man sich im Leadership-Kontext damit mehr beschäftigen will, dann können wir noch eben so Brené Brown empfehlen, die sich mit dem Thema auch sehr viel beschäftigt hat.
Es gibt noch vom Team Haufe ein White Paper, das heißt High Performing Teams. Das kann ich sehr empfehlen. Der Untertitel ist, warum psychologische Sicherheit für die Teamentwicklung Pflicht ist. Und da werdet ihr sehr viele der Punkte auch wiederfinden, die wir in unseren drei Podcast-Folgen angesprochen haben. Sehr lesenswert.
Hey, cool. Und wer natürlich sich austauschen möchte, kommt an unser Webinar. Ich nehme an, Vanessa, das hättest du jetzt gerade erwähnt. Da geht es uns nicht nur darum, um irgendwelche Kurse zu verkaufen, sondern es geht auch, um genau solche Diskussionen, wie wir jetzt gehört haben, in dieser Folge mit euch zu führen. Also das wäre noch ein kleiner Tipp von meiner Seite.
Super, vielen Dank, Philipp. Genau, wir sind am Ende von unserer dritten Folge zum Thema psychologische Sicherheit angekommen. Wir haben heute ja nochmal diskutiert, was eigentlich auch die Rolle vom Scrum Master da drin ist, wie der Scrum Master auf sehr einfache, aber sehr effektive Art und Weise mit einem Team eigentlich das Thema zu Bewusstsein bringen kann, auch messen kann oder ist das denn vorhanden? Wichtig ist einfach bei dem Thema, dass man wirklich erstmal Awareness schafft, dass man vielleicht auch eine gemeinsame Grundlage im Sinne eines Team-Contracts oder ein Memo zur Zusammenarbeit wie Grundregeln erarbeitet und dass man dazu auch immer wieder schaut, halten wir das denn ein und sich Feedback gibt und zwar Feedback wie auf eine wertstiftende Art und Weise. Wichtig ist auch, haben wir heute gehört, ganz sicher das Leadership-Thema dabei. Also wie verhält sich eigentlich die Führung? Lebt die das denn auch vor? Wir haben auch gehört, dass eben in Startups das ja wirklich oft geframed ist auf Fehler machen und lernen und auch explizit eigentlich verlangt wird, weil es gebraucht wird. Und dass man auch als schönes Zeichen auch wirklich mal in Leadership-Rolle zurücktreten kann und sagen kann, hey, wir entscheiden dort, wo wirklich das Wissen vorhanden ist und das auch ins Team zurückdelegieren kann. Das sind vielleicht so kleine Sachen, mit denen man anfangen könnte. Und ja, wir sind am Ende. Wir hoffen, wir konnten das Thema euch näher bringen und freuen uns bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao.
Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann folge uns auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Du möchtest mehr über uns wissen? Dann folge uns auf LinkedIn, Instagram oder auch bei Facebook oder besuch unsere Academy auf www.flowdays.net. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Stay agile.